Ich wünsche einen wunderbaren Sonntagmittag mittlerweile oder Sonntagvormittag. Und ich denke, die Kinder haben schon ziemlich gut gezeigt, bis zum Dornbusch, was es damals bedeutete, als Israelit zu leben. Als jemand, der von Josef abstammt, von Abraham, von Isaak, von Jakob und dort lebt zu dieser Zeit in diesem Land. Ich möchte uns heute drei Punkte näher bringen, die in diesem Stück schon vorgekommen sind und die noch vorkommen werden. Und wir wollen anfangen mit einer Sache, die uns heute ganz und gar unbekannt ist. Es ist eine Sache, die uns heute überhaupt nicht interessiert, weil wir sie nicht vor unseren Augen haben. Die Sklaverei ist das Stichwort. Können wir uns diese Sklaverei von damals überhaupt noch vorstellen? Was sie beinhaltete? Beispielsweise einen Aufseher, der über einem steht, dem man verpflichtet ist, gehorsam gegenüber zu sein, der die eigenen Rechte beugen kann, der einen schlagen kann, ohne verurteilt zu werden, der einen gar zu Tode prügeln kann, ohne ein Recht zu verletzen. Keine Hoffnung auf Besserung in dieser Zeit. Keine Hoffnung, aus dieser Sklaverei herauszukommen. Es gab auch keine Möglichkeit, sich irgendwie durch eigene Arbeit hervorzutun, indem man eine Ausbildung vielleicht macht, sich weiterbildet, ja. Viele, die heutzutage im Job sind und gefeuert werden oder nicht mehr benötigt werden, aussortiert, machen eine Ausbildung, eine Weiterbildung. Das war im Sklaven nicht möglich. Es unterschied sich zu der Sklaverei, in der Josef damals war. Es gab auch viele Bettelarme, viele Kranke, viele Schwache wegen dieser Zwangsarbeit, zu der sie angetrieben wurden. Sie mussten Ziegel brennen für die Bauwerke der Ägypter. Es gab viele Frauen, die traumatisiert waren. Ihre Kinder wurden in den Nil geworfen. Jede Frau, die einmal eine Totgeburt, eine Fehlgeburt hatte, die kann es bestätigen, dass es schmerzhaft ist, ein Kind zu verlieren, egal auf welche Weise. Und zu guter Letzt, die ganze Familie war schon in der Sklaverei seit Hunderten von Jahren. Hat man sich umgeschaut in seiner Verwandtschaft, Opa, Oma, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine, Onkel, Tante, alle waren sie in der Sklaverei. Sie kannten die Freiheit nicht. Eine totgeweihte Gruppe von Menschen steht da vor uns. Die Bibel berichtet von 600.000 Männern, die auszogen. Wenn wir also noch die Frauen und die Kinder hinzurechnen, könnten es ungefähr an die 2 Millionen Menschen gewesen sein, die in diesem Zustand lebten. Wer würde sich denn freiwillig so einer Gruppe annehmen wollen? Wer würde freiwillig sagen, zu dieser Gruppe bekenne ich mich? Nun, auf der einen Seite ist uns die Sklaverei vollkommen unbekannt in der heutigen Zeit. Wir verabscheuen sie gar, wenn es uns zu Ohren kommt, dass es in anderen Bereichen der Welt so etwas noch gibt. Aber auf der anderen Seite ist sie uns doch sehr wohl, sehr bekannt. Wir waren einst Sklaven der Sünde, nicht das tuend, was Gott möchte. Wir hatten einst kein Ziel, keinen Sinn im Leben, keine Hoffnung. Gefangen in Ägypten, in der Welt, die uns umgibt. Tot in unseren Sünden gegenüber Gott. Wie könnten wir ihn denn lieben? Wie könnten wir ihn dienen? Tod in unseren Sünden gegenüber unseren Nächsten. Wie könnten wir unseren Nächsten lieben und ihm dienen? In Johannes 8, 34 redet Jesus, der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und immer wenn er wahrlich sagt, heißt das, aufpassen. Er wiederholt es. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Nun sicher, die meisten werden sagen, Ich habe doch Ziele, ich habe doch einen Sinn im Leben. Ich kann mir das doch selber zusammendichten. In der Familie habe ich Ziele und Hoffnungen. Im Beruf, in der Karriere strebe ich doch etwas an. Ich laufe nicht blind durch die Gegend. Ich kann doch Wissen sammeln, das kann doch auch mein Ziel sein. In Vereinstätigkeiten kann ich auch Sinn und Erfüllung finden, in Spielen, in Spaß, alles, was angeboten wird. Es gibt so vieles. Oder auch im Geld, im Konsum. Das macht mich glücklich, das gibt mir Sinn. Wieso sagst du also, dass ich von dieser Sklaverei frei werden soll? Wieso sagst du das, Jesus? Du sagst vielleicht, ich war noch nie ein Sklave. Wieso sollte ich dann frei werden? Nun, genau das Gleiche haben die Juden Jesus damals gefragt, als er zu ihnen gesprochen hat. Römer 6 spricht da eine klare Sprache. Römer 6 ab Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zu Gerechtigkeit. Der ganze Römerbrief spricht eine deutliche Sprache über die Natur der Sünde. Sünde führt zum Tod. Wenn ich Zeit meines Lebens Sünder bin, dann erwartet mich der ewige Tod. Die Statistik ist eindeutig und das kann jeder nachprüfen. 100 von 100 Menschen sterben. Ein Sklave starb nach diesen Jahren der Arbeit zwangsläufig als Sklave. Er starb. Es war kein Ausweg zu sehen. Das Urteil Gottes über die Sünde steht ebenfalls sicher fest. Ein Sklave war ein Leben lang ein Sklave. Er war nie etwas anderes. Es war auch keine Arbeiten möglich. Niemand kann sich Gottes Gnade erarbeiten. Der Sklave konnte noch so gut arbeiten, noch so viele Werke tun. Er blieb ein Sklave. Nun, das ist ziemlich trostlos, liebe Gemeinde. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Aber genau hier schreitet Gott persönlich ein. Und wir haben schon am brennenden Busch gesehen, dass Gott über diesen Zustand des Volkes Israel Bescheid weiß. Er weiß, wer Israel ist. Er kennt seine eigenen Versprechen diesem Volk gegenüber. Und er weiß auch, wie sie leiden. Gott ist nicht taub. Er ist auch nicht blind. Er zeigt, wer er ist. Er stellt sich vor als ich bin, der ich bin, der ewig Seiende. Ich war, ich bin und ich werde sein. Und er sagt auch, was er vorhat mit diesem Volk. In 2. Mose 4, 22 steht, Gott spricht hier zu Mose, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Hier lesen wir weiterführend von Mose und Aaron, zwei Brüdern, die gesandt werden, um diese Botschaft zu übermitteln, die Gott ihnen weitergegeben hat. Eine Botschaft eines Gottes, der sich dieser todgeweihten Gruppe von Menschen zugehörig fühlt. Ein Gott, der diese Sklaven als sein eigen nennt. Ein Gott, der diese Sklaven als eingeborenen Sohn bezeichnet. Wie kann das sein? Gott nannte Israel seinen Sohn, den er aus der Sklaverei ruft. Er zog sie mit der starken Hand aus Ägypten heraus. Nun, wenn das für Israel damals wahr ist, wie schaut es dann mit uns aus? Ist vielleicht doch ein Ausweg vorhanden? Eine Lösung für dieses Problem der Sklaverei der Sünde, was Jesus aufgezeigt hat? In 1. Petrus 2 ab Vers 9 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir sind gemäß Petrus erwählt von Gott. Er hat unsere Not gesehen und sich erniedrigt. Er hat uns schon geliebt, sogar als wir noch Sünder waren, Priester zu sein, heilig vor Gott zu sein, sein Eigentum zu sein. Er hat uns mit seiner starken Hand aus der Finsternis herausgerufen, in sein Licht gestellt und begnadigt. In Römer 8, Vers 14 steht dazu: Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Ist das nicht wunderbar? So lautet mein zweiter Punkt: Sohn oder Tochter. Wir dürfen in Jesus Christus Kinder Gottes genannt werden. Gott als Vater nennen, aber Vater sagen. Aber halt, werde ich einfach so als Sohn oder als Tochter akzeptiert? Einfach so benannt? Wir haben ja vorhin gelesen aus Römer 6, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Wie schaut es aus? Er spricht hier von Gehorsam. Nun, ich weiß nicht, wie es euch persönlich geht, aber wenn ich in die Gesellschaft blicke, dann ist Gehorsam kein Kriterium mehr für einen Sohn oder eine Tochter. Es sind andere Dinge wichtiger. Dass der Bausparvertrag passt, dass die Ausbildung passt, das Studium, dass sie nicht verletzt sind, gesund sind. Gehorsam nimmt da nicht so eine große Rolle ein. Aber Gehorsam zeichnet den Sohn, die Tochter aus. Nun, warum sage ich das? Wir haben ein Vorbild, was es bedeutet, Sohn zu sein, Tochter zu sein. Wir haben Jesus Christus, der sich demütigte vor dem Vater, schweigend auf die Anweisungen des Vaters hörte, der den Willen des Vaters tat, ohne Widerrede, ohne zu klagen. Jesus hat diesen Gehorsam gezeigt in seinem Leben. In Johannes 6 steht: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und weiterhin sagt er in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Bevor also die Israeliten aus der todbringenden Sklaverei in Ägypten ausziehen konnten, gebietet ihnen Gott, gehorsam zu sein. Seine Söhne und seine Töchter sollen seinen Willen tun. Schauen wir uns, was er durch Mose und Aaron zum Volk sagt. Aus Mose 2, 2. Mose 12, Abvers 3. 2. Mose 12, Abvers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. In Vers 6 steht, man soll es schächten. In Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen. wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Bevor ich dieser todbringenden Sklaverei, der Sünde entfliehen konnte, musste ich ebenfalls Gottes Wort gehorsam sein. Ich musste seinen Willen tun. Das bedeutet umkehren, dem Ruf der Buße folgen, Jesus als meinen persönlichen Erretter annehmen. Dieses makellose, unbefleckte Lamm Gottes. Und das ist mein letzter Punkt. Das Lamm. Dieses Lamm sehen wir in der Bibel hindurch als Motiv für Christus, als ein Schattenbild auf Christus hin. In Jesaja 53 steht es schon im Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und in Johannes 1 hören wir von Johannes dem Täufer, der Jesus zum ersten Mal sieht. Und was ruft er aus? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Petrus, von dem wir vorher gelesen haben, bestätigt diese Aussage in 1. Petrus 1,19. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, auffassen als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wie kann also Christus, das Lamm Gottes, meine Schuld auf sich nehmen? Das geht nur durch den Glauben an ihn, an den Erlöser und Herrn. Der Glaube führt zum Leben. Sobald ich das Geschenk der Gnade im Glauben angenommen habe, dann habe ich das ewige Leben. Ich werde es nicht am Lebensende als Belohnung bekommen. Ich darf mir gewiss sein. Der Sklave bleibt nämlich nicht ewig, der Sohn aber bleibt. Sobald ich dieses Geschenk angenommen habe, dann sind meine Anklagepunkte vor Gott verwirkt, getilgt. Das Urteil Gottes ist von mir auf Jesus Christus übergegangen. Er wurde ein Fluch an meiner Stadt. Er wurde an meiner Stadt gekreuzigt. Wenn ich dieses Geschenk der Gnade annehme, dann hat Christus schon alles getan. Wo Gnade ist, da kann kein Werk daneben stehen oder ein Gebot. Ich diene aus Liebe meinem Herrn. Mit allem, was ich habe, mit allem Schweiß, aller Mühe, mit meinem ganzen Leben. Nicht aus mir selbst, sondern in Christus, durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat. Und über diese wunderbare Erlösung werden wir einmal gemeinsam singen. Offenbarung berichtet uns davon, dass wir gemeinsam in diesen Chor mit einstimmen. In Offenbarung 15 ab Vers 3 lesen wir, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes. Und weiterhin, und das Lied des Lammes. Und sie sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke. O Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. So liegt es nun an uns, wie wir aus 2. Korinther 13,5 entnehmen können. Prüft euch. Seid ihr in Christus? Lebt ihr dieses Leben mit Christus? Seid ihr erkauft aus der Sklaverei der Sünde? So lobt Gott und dankt ihm dafür. Ich möchte zusammenfassen. Wir hatten als ersten Punkt die Sklaverei. Ich als Sklave der Sünde, als Sünder, die in dieser Welt leben und ein gerechtes Urteil von Gott empfangen. Als zweiten Punkt hatten wir sind als Söhne und Töchter vor Gott erwählt. Durch die starke Hand Gottes, er führt es durch. Und als dritten Punkt, alleine das Blut des Lammes begnadigt uns vor Gott. Wir müssen diesem Ruf folgen, Gehorsam leisten, dem Ruf der Umkehr unseres Herzens Folge leisten. Denn nur im Glauben können wir dieses Gnadengeschenk Gottes annehmen.